Preise immer weiter erhöhen. Wer fährt dann noch Taxi? Ich stärke die Unternehmer, die meine starken Partner sind, die meine Marke mitvertreten. Die kriegen eine extrem hohe Auslastung hin. Organisiert euch, macht Meinungsbildung, versucht irgendwie eine Position euch zu erarbeiten.
Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi2Go-Podcast. Ich bin Jens Markgraf, dein Guide für die aufregende Taxi- und Mietwagenwelt. Und wir sind heute in Hamburg und haben einen ganz speziellen Gast mal wieder hier.
Du willst doch nicht schon alles verraten?
Nein, natürlich nicht. Aber ich will schon ein bisschen die Menschen heiß machen darauf, auf das, was heute kommt. Okay, also nochmal zu mir. Ich bin der Taxiunternehmer hier und zusammen mit der lieben Babette Mahnert hier neben mir, zu meiner Linken heute,
Hallöchen,
machen wir hier diesen Podcast für euch. Babette.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Vielen Dank, dass du heute wieder deine wertvolle Zeit mit uns verbringst. Und Jens hat es ja schon verraten, wir sind unterwegs und sitzen hier mit einem Menschen zusammen, dessen Augen ziemlich dolle leuchten, wenn es ums Thema Taxi geht. Dieser Mensch, mit dem wir heute sprechen, mit dem sprechen wir nicht zum ersten Mal.
Nein, zum zweiten Mal.
Auch nicht, sondern
zum
dritten. Alle
genau.
Guten Dinge sind drei und wir freuen uns sehr, dass er sich heute wieder die Zeit nimmt. Wir sprechen heute über wirklich schon auch ein bisschen brisantes Thema, gerade in der aktuellen Zeit, und ich mache mal die Anmoderation, damit du weißt, wer ist denn da, und falls du uns hörst und auch sehen möchtest, wer unser Gast ist, komm vorbei auf YouTube, da kannst du unseren Gast auf jeden Fall auch einmal live sehen und vor allen Dingen auch sein Büro, in dem wir sitzen. Dirk Ritter ist seit 2005 in der Hamburger Verkehrsbehörde, auch für die Taxen tätig, und leitet dort das Referat Verkehrsgewerbeaufsicht mit dem Schwerpunkt Beförderungsgenehmigung und Verkehrsprojekte. Er ist insbesondere auch für ein steuerehrliches Taxengewerbe. Er genehmigt neue On-Demand-Angebote. Hamburgs Ziel ist es, den Fahrgästen ein breites, qualitativ hochwertiges, modernes und sicheres Angebot an Beförderungsmöglichkeiten im öffentlichen Verkehr anzubieten. Das Motto von Dirk Ritter ist, wenn schon in der Behörde arbeiten, dann auch etwas bewegen. Lieber Dirk, herzlich willkommen.
Ja, hallo,
wir freuen uns.
Moin.
Unglaublich.
Moin. Ja, das fehlte.
Dass wir heute wieder die dritte Podcast-Party mit dir einfach machen.
Und diesmal in der Behörde. Zum ersten Mal. Ja. In einer Behörde. Ja.
Genau. Wir waren noch nie in der Behörde und haben Podcast aufgezeichnet. Okay, wirklich cool. Auch echt unser erstes Mal, ne?
Ist nicht so schlimm, oder?
Nee, schön.
Ich finde es toll. Ich meine, hier sind Pflanzen, hier sind Bilder an der Wand, hier
Menschen
stehen irre, verrückte Akten rum. Ja, ganz, ganz viele. Und ja. Und deswegen ist es auch immer so schön in Hamburg, ja. Unabhängig mal von den Akten. Aber es ist letztendlich die Person, sprich du. Deswegen sind wir hier, weil du ja schon ein ganz spezieller Taxi-Mensch bist, der auf der anderen Seite der Lenker sitzt sozusagen. Und ohne dich würden wir manchmal ja nicht fahren dürfen können. Und du unterstützt uns ja auch in vielen Bereichen einfach. Okay.
Ja, und heute sprechen wir über ein Thema, was echtes Blut in Wallung bringt, schon länger von euch und auch von den Unternehmen. Ich bin echt gespannt, was du für Ideen hast, was du für Infos hast. Und wir würden einmal gerne reinstarten, einfach mit der heutigen Podcast-Folge. Dirk hat das klassische Taxenunternehmen mit angestellten Fahrern unter den heutigen wirtschaftlichen Bedingungen überhaupt noch eine realistische Zukunft?
Ja, ich sag mal so, man muss natürlich einmal die Bestandsaufnahme machen. Was sind denn so die Rahmenbedingungen? Was verändert sich? Und so mein Gefühl ist, das ist, sag ich mal, eine Veränderung, die noch nie so fürs Taxengewerbe so aufgekommen ist. Selbst, sag ich mal, unsere Maßnahmen von wegen, wir statten mal alle Taxen mit Fiskaltaxametern aus und muss sich hier steuerehrlich machen oder Eintritt jetzt der Vermittlungsplattform. Das waren womöglich erste Anzeichen für Veränderungen, die notwendig sind. Aber die Entwicklung, die technische Entwicklung, aber auch die Rahmenbedingungen und Vorgaben, sei es nun Mindestlohn, Gesetzveränderungen, die im Raume stehen, die gesamte Kostenentwicklung, Eintritt, sag ich mal, neuer automatisierter Angebote, und auch von Bereichen, die sich, sag mal, für die, sag mal, On-Demand-Beförderung mit als Oberbegriff interessieren und plötzlich mich auch auf die Idee kommen und sagen, naja, wenn ich im Grunde On-Demand als nie im Bedarfsverkehr so ein bisschen sehe, ich mache Pooling und gehe mal weg von Bus und Bahn, dann ist natürlich auch irgendwann die Grenze zum Taxi nicht mehr weit weg oder der Zusammenhang zum Taxi, weil ich würde mich auch irgendwann fragen als Unternehmen, der sowas betreibt, zu sagen, naja, ich biete hier faktisch für On-Demand an zu einem niedrigeren Preis, wo Leute sich Fahrten teilen müssen. Was ist denn, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte aber genau mit diesem Fahrzeug individuell fahren, von Haus zu Haus? Dann ist das, liegt auch dort der Gedanke, recht nah mal zu überlegen, macht es nicht Sinn, beides aus einer Hand anzubieten? Was ich damit ja nur sagen will, ist, dass sich auch natürlich die Frage des Wettbewerbs nochmal verändert, jetzt durch neue Verkehrsformen, die womöglich auch ineinandergreifen und gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Derzeit macht uns in der Tat oder treibt uns um die Frage, wie kann ein Mehrwagenbetrieb in der heutigen Zeit, wenn er ehrlich arbeitet und nicht allzu kreativ arbeiten muss, kostenmäßig noch überleben bei den Rahmenbedingungen, die es gibt. Und ja, und ich sag mal so, da sind wir uns mit vielen Protagonisten auch aus dem Gewerbe einig, das wird ultra schwierig. Wir haben in Hamburg Anfang der 70er mal eine Situation gehabt, wo wir so mal 3.500 Taxen hier hatten und hatten über 3.200 Unternehmen. Heißt sehr kleinteilig, viele Einwagenunternehmen. Ich meine, dass Stuttgart 700 Taxen hat mit 600 Unternehmen. Und dann natürlich diese Themen von Arbeitszeitgesetz und Mindestlohn eine eher untergeordnete Rolle spielen. In Hamburg gibt es schon auch eine hohe Anzahl von Einwagenunternehmern, rund 1.600. Aber die andere Hälfte des Gewerbes wird von Mehrwagen und mit Fahrpersonal betrieben. Und denen steht das Wasser bis zum Hals. Das wissen wir. Wir sprechen ja auch mit den Unternehmen. Wir sind ja auch hier reingekommen.
Ja, klar.
Wir sind hier ein offenes Haus. Die Unternehmer gehen hier über den Flur, erzählen von den Nöten und Sorgen. Und sie waren noch nie so dramatisch wie heute, weil die Lohnkosten einfach weglaufen. Heute schon extrem hoch. Und das ist letztendlich keine hohe Mathematik. Man kann ja ausrechnen, was brauche ich pro Stunde an Umsatz, um meine Kosten im Betrieb zu decken. Die sind relativ fix. Und ich sehe, was man sieht, welchen Lohnanteil mittlerweile da welchen Anteil die Löhne plus Lohnnebenkosten plus Dinge wie Lohnfortzahlung, Krankheitsfall, Urlaub und so weiter ausmachen. Da kann man mal hochrechnen, was brauche ich dann in der Stunde. Und das ist schon schwierig.
Und als Mehrwagenunternehmen haben wir ja gerade das Thema, dass wir dann von Lohnkosten reden, die mal schnell über 60% laufen können, wenn die Umsätze auf einmal nicht da sind. Ja.
Ist so.
Und wenn der Wettbewerb größer wird, haben wir genau die Thematik. Das heißt, die Marge dessen, dass ich auch mit Mehrwagenunternehmen wirklich mein Geld verdienen kann, wird halt einfach immer geringer. Auch mit dem Druck, der jetzt von außen kommt und gerade die Themen, die du eben schon erwähnt hast.
Ne? Ja, ich würde mal sagen, lag die Marge vielleicht in der Vergangenheit bei, sag mal, knapp 10% von den Umsätzen? Es liegt man jetzt noch, wenn es gut läuft, bei 2-3%.
Das sind Industriemargen,
die
Industrieunternehmen haben. Und auf dem Land haben wir teils Betriebe, die machen 20 und mehr Prozent.
Genau.
Ja, also es ist eine komplett andere Richtung. Und das heißt, da muss ich mir überlegen, macht das dann für mich wirtschaftlich wirklich noch Sinn? Und wenn ich da ein paar Monate drin habe, die auch nochmal einen Knick haben, weil der Markt vielleicht draußen auch nicht mehr hergibt, dann muss ich mir schon überlegen, ist das richtig, was ich hier tue? Ja? Oder tausche ich hier nur Geld oder lege ich im schlimmsten Fall sogar noch was drauf?
Genau. Und ich würde sagen, in Hamburg, alle die wirklich sauber arbeiten, auch die mit den Löhnen sauber arbeiten und sich einigermaßen ans Arbeitszeitgesetz halten, die zahlen drauf derzeit.
Das finde ich auch sehr wertvoll, Dirk. Du bist ja jetzt das dritte Mal da und wir haben auch die Ehrlichkeit oder der Aufstand der ehrlichen Taxiunternehmer, haben wir eine Folge gemacht und Ehrlichkeit ist dir wichtig. Und das finde ich total schön, dass du das auch nochmal mit reinbringst. Denn Unternehmertum darf aus unserer Sicht, dafür stehen wir ja auch, transparent und ehrlich sein und auch sich den ändernden Marktbedingungen anpassen. Ja,
ich sag mal so, was erwartet ein Gewerbe, was primär auf kreative Buchführung arbeitet? Was erwartet ein Gewerbe an, sag ich mal, Akzeptanz, sag ich mal, in der Bevölkerung und bei Stellen, mit denen man zusammenarbeitet? Man kann doch nicht ein komplettes Gewerbe, sagen wir mal, nur auf Betrug bauen. Ja, das ist ja kein Partner für eine Stadt. So,
nein,
und es gibt sicherlich immer noch Grautöne dazwischen. Es gibt ja auch immer die Frage, wie kreativ arbeite ich damit? Aber wir sehen in Hamburg, wir wissen ja ganz genau, dadurch, dass wir eben diese Abdeckung mit den sogenannten Fiskaltaxametern haben und auch auswerten die Taxameterdaten hinsichtlich Fahrtenvolumina, hinsichtlich der Umsätze, Umsatz pro Stunde, Umsatz pro Schicht und so weiter und so fort, hat man ja die Parameter und weiß, was erzielt werden kann. Und das machen wir jedes Jahr, stellen wir auch immer ins Netz, transparent für jeden einsehbar. Und auf der anderen Seite kann man genauso mal hochrechnen, was kostet mich eine Stunde Taxi als Unternehmer. Haben uns die Unternehmer auch vorgerechnet. Kann man auch sagen, die Zahlen lügen am Ende nicht. Und würde sagen, Zahlen, Daten, Fakten lügen am Ende nie, weil alles andere ist häufig auch Gewäsch. So, da kommt es drauf an. Und dann kann man mal nebeneinander liegen, was erziele ich an Umsatz pro Stunde, was habe ich an Kosten im Betrieb pro Stunde. So, und das ist derzeit, wir erreichen, selbst in Hamburg, trotz einer immerhin sagen wir, einer Stadt, wo noch viel, sag ich mal, auch Tourismus herrscht, wo viel auch passiert, erreichen wir mitnichten den Umsatz, den man braucht, um als Mehrwagenunternehmer kostendeckend zu arbeiten. Es sei denn, ich bin ein Unternehmer, der rechtzeitig eine sehr professionell bin, habe mir eine Nische ausgesucht, habe sehr viele Stammkunden. Wir haben beispielsweise ein paar Unternehmer, die haben sich sehr konzentriert auf das Thema Inklusionstaxi-Rolli-Beförderung, sind ultra professionell aufgestellt. Die Taxen sind total ausgelastet. Die können gar nicht genug wegfahren. Die haben eine Auslastung von nahezu 100%. Die haben natürlich noch eine andere. Man sieht, dass natürlich die Auslastung ganz dicht auch am Umsatz und an der Kostendeckung dann
liegt. Und Dirk, gerade da möchte ich mal ganz kurz reingrätschen. Kannst du dich vielleicht erinnern, als wir die ersten Male hier waren, da gab es hier ja kaum Inklusionstaxen in Hamburg. Nein. Das war ja unter 10 irgendwie, glaube ich. Das kann nicht sein. Ne? Das habe ich auch das letzte Mal, glaube ich, schon gesagt. Das ist mein Tagesgeschäft, ja. Und deswegen finde ich es total schön, dass sich diese Zahl echt nach oben entwickelt hat. Und guck mal, genau diese Nische, die lebt im Augenblick ganz gut davon. Und das finde ich halt wirklich schade, dass nicht mehr auch anfangen, da umzudenken. Auch gerade in den Großstädten, weil dieses Geschäft wird langfristig bleiben. Und ich glaube auch nicht, dass die Plattformanbieter da großes Interesse dran haben, sondern hier können wir uns spezialisieren und können zeigen, was wir können. Denn hier werden die Hände gebraucht. Die Menschen brauchen uns. Und dieser Markt wird auch bleiben. Deswegen finde ich die Entwicklung total schön. Und das in der doch sehr kurzen Zeit.
Anderthalb, zwei Jahre. Ja, genau. Ein Jahr, 5 Monate. Wenn euch interessiert, wann Dirk nochmal da, Folge 58 vom 21.11.2023. Und heute ist ja der 1.4. Kein April-Scherz.
Der 1.4. Ah ja, doch, stimmt. Ja, stimmt. Genau. Ja. Dann gehen wir auf Sendung am 1.4. als April-Scherz. Ja, fein. Also, das ist jedenfalls was ganz Besonderes für mich. Meine Frage geht nochmal dahin, wir haben ja eine neue Regierung, die gerade am Werden ist, ja, und da habe ich jetzt gehört, dass die einen neuen Mindestlohn einführen wollen. Und der Mindestlohn, ich habe das mal ausgerechnet jetzt bei uns, wir hatten in 22 hatten wir das letzte Mal einen Tarifantrag, einen neuen bei uns am Ort, und seitdem haben wir etwas über 30% höhere Lohnkosten. Kommt der neue Mindestlohn mit 15 Euro jetzt dazu, reden wir von über 50%, knapp 53%. Innerhalb der letzten 3 Jahre. Und es kann ja sogar sein, dass dieser Mindestlohn, wenn er politisch denn gewollt wird, vielleicht sogar dieses Jahr noch kommen kann. Kann alles sein. Oder wenn es die Mindestlohnkommission macht, was ich nicht genau weiß, wer da nun die Entscheidung trifft, vielleicht auch im nächsten Jahr. Was glaubst du, was wird es gerade nochmal auch für die Mehrwagenunternehmen, klar, die alleinfahrenden Unternehmer, die betrifft es nicht so, die fahren ja oft unter Mindestlohn auch manchmal. Ja, wenn ich selber unterwegs bin, dann sehe ich meinen Lohn ja nicht so, was natürlich jetzt kaufmännisch nicht korrekt wäre. Aber gerade so die mittleren und größeren Unternehmen, was glaubst du, was mit denen passiert? Unter den jetzigen Bedingungen, wie wir im Augenblick hier unterwegs sind, auch gerade in Hamburg, aber wir können das ja im Prinzip aufs Bundesgebiet ausrollen.
Ja, also ist immer die Frage, ob so das Taxengewerbe, so wie es aufgestellt ist und wie es funktioniert, es ab kann, an der Lohnschraube weiter zu drehen, weil es hat ja einfach Effekte, die es mit sich bringt. Neben dem Steigerung von den Kosten bedeutet das natürlich auch, dass der Unternehmer dem Fahrer ja faktisch sagen muss, pass mal auf, ich habe pro Stunde Kosten von X und du musst also einen Stundenumsatz einfahren von einem festen Betrag. Der liegt, sagen wir mal, in Hamburg eigentlich derzeit bei 32 Euro netto die Stunde. Bei dem heutigen Mindestlohn, bei 12,82, ist der immer bei 15 Euro, kann man es hochrechnen, dann brauche ich 35, 36, 37 Euro die Stunde Umsatz. Das ist halt die Frage, wer kann es sich noch leisten, an einem Taxenstand zu warten und zu stehen, wo es niemand bezahlt? Wer schafft es noch, auch wenn es gibt ja auch immer Unterschiede Unternehmen. Wir haben ja auch Unternehmen, die beispielsweise sagen, ich habe einen relativ bunten Personalbereich. Ich habe junge, ganz starke Fahrer, die powern richtig. Und andere sagen, ich bin jetzt schon also mal eigentlich in der Rente und fahre noch ergänzend dazu. Ich kann gar nicht mehr so viel. Ich warte auch gerne mal an einem Taxenstand und lese meine Zeitung. Und die werden natürlich extremst unter Druck gesetzt, zu sagen, ihr müsst faktisch Akkordarbeit leisten. Ihr müsst das und das pro Stunde einfahren, sonst funktioniert es einfach nicht.
Ja.
Und das Firma setzt ja nicht nur den Unternehmer, sondern auch das Personal selbst unter Druck. Und es gibt ja auch die Effekte, das erzählen uns auch Unternehmer, dass diese Frage von Mindestlohn ja auch etwas macht mit den Beziehungen zwischen Unternehmern und Fahrern. Weil Fahrer sagt ja letztendlich auch, ich bekomme hier meinen Mindestlohn pro Stunde. Welchen Anreiz habe ich jetzt eigentlich noch, intensiv Fahrten anzunehmen und Touren anzunehmen? Wir sehen das in Hamburg. Es gibt Effekte bei Unternehmen, wo das Personal sagt, ich kriege ja meinen Mindestlohn pro
Passive
Stunde.
Passive Taxifahrer Passive, sind
das. Die machen dann während der Schicht ganz andere Dinge. So die Dinge, wo man sagt, nee, hat einem mit Taxi wenig zu tun, das ist euer Privatvergnügen, aber und ich kann es ja auch mal irgendwann hochrechnen. Ich sage, das ist so, und da habe ich bisher einen Umsatz eingefahren. Das ist mein Lohn, den ich sowieso bekomme. Ja, das schaffe ich sowieso nicht mehr noch, über prozentuale Beteiligung da drüber zu legen. Also fahre ich noch ein bisschen so. So, und das macht natürlich, diese Beziehung gab es nie. Die Vergangenheit hat ja davon gelebt, dass der Fahrer faktisch auch wie so ein kleiner Unternehmer, sag ich mal, war und letztendlich für sein Einkommen selbst verantwortlich war und er musste gut und viel fahren oder hat gesagt, ich muss das gar nicht, weil ich brauche, das ist nicht mehr mein Haupterwerb, ich kann es auch ruhig mal ruhiger angehen lassen, es ist nicht so schlimm, weil der Unternehmer ist dadurch nicht kostenmäßig stark zusätzlich belastet, er muss mir keinen Mindestlohn zahlen. So, und jetzt trifft man auf ein Gewerbe, was im Grunde so seit gefühlt 100 Jahren so gearbeitet hat, komplett, und das heißt, jetzt macht man aber einmal drüber. Ich will damit gar nicht den Grundsatz von einem Mindestlohn irgendwie angreifen. Das ist eine politische Entscheidung, das ist auch eine gesellschaftliche Entscheidung. Aber natürlich die Frage, wie passgenau sind derartige Entscheidungen dann auf Gewerbe, die schon speziell sind? Und man hat eben, Taxi ist eben nicht so, da sitzt nicht der Mitarbeiter im Büro, wo man sagt, sieh mal zu, dass du jetzt arbeiten tust und nicht nur Kaffee trinkst, sondern der ist mit einem Auto unterwegs, irgendwo. So, und will man irgendwann, dass ich die alle so tracke und so überwache, also das kostet ja auch Aufwand, das hat auch was mit Vertrauen am Ende
absolut
zu tun.
Mega.
Und was baut man da am Ende für eine Beziehung auf? Aber ich verstehe auch den Mehrwagenunternehmer, der natürlich jetzt in dieser Situation ist und sagt, wenn ich diese Kostenentwicklung sehe, wie kann ich denn jetzt noch darauf reagieren? Und vor allen Dingen, wie hoch? Und dann haben wir verschiedene Stellschrauben. Wir können sagen, wir müssen den Tarif immer weiter erhöhen, die Preise immer weiter erhöhen. Wer fährt dann noch Taxi?
Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Wirklich, wer fährt dann noch Taxi? Und was siehst du noch an alternativen Umsatzquellen? Du hast es ja einmal schon gesagt, so Rolli-Verkehr, ist das korrekt?
Inklusionsfahrzeuge, genau.
Als Einnahmequelle, was würdest du noch sagen, Dirk? Was wäre jetzt auch noch ein Tipp von dir, worauf sich Taxiunternehmer, Unternehmerinnen fokussieren können? Auf welche Einnahmequelle?
Okay, bei dem Thema Kosten können wir vielleicht nochmal gesondert drüber sprechen, aber bei dem Thema Einnahmen ist natürlich immer mit den festen Tarifen ist das natürlich ein Gräuel, weil ich faktisch ja sage, ich habe hier einen Einheitstarif und ja, Wettbewerb und Leistung lohnt sich ja kaum, weil ich sage kaum, aber lohnt sich manchmal doch. Aber wir proben ja nun intensiv auch in Hamburg ein neues Tarifmodell, ein Festpreismodell, was sich auch von anderen Städten unterscheidet, wo wir im ersten Jahr sagen, der ist städtisch festgesetzt, es gibt keinen Korridor. Sondern es gibt einen Festpreis, der basiert auf unserem Taxentarif, der mittlere Preis. Und im zweiten Jahr haben wir den nach oben mit plus 50% geöffnet. Das heißt, da können Vermittler mit ihren Unternehmen selbst überlegen, gibt es Leistungen, die am Markt nachgefragt werden, die ich mit einem höheren Preis belegen kann. Und Kunde sagt, das hätte ich auch gerne und bezahle auch mehr Geld. Beispiele sind die, wir haben bewusst nicht definiert, wofür dieser Höhe mehr Preis genommen werden kann. Er ist auch bis zu 50%, sondern das sollen die Unternehmer und das Gewerbe bitte mal selbst definieren, was sie denken, was die Fahrgäste sich an Mehrleistung wünschen und auch bereit sind, dafür zu bezahlen. Wenn niemand bezahlt, dann ist es eben so. Dann muss ja keiner machen.
Genau, Beispiel, aber die Option.
Beispiel. Ich bin Fahrgast und sage, ich möchte ein bestimmtes Auto, ich möchte ein sehr hochwertiges Auto, weil ich bekomme wichtige Gäste. Der ist nun aber auf der anderen Seite statt. Ich habe irgendwie in meinem Portfolio, haben wir irgendwie 10 High-End-Autos. Den kann man für mehr Preis buchen. Dann hat er eine etwas längere Anfahrt. Macht er eben. Oder ich möchte mit einem Auto fahren, was mir noch eine Rückenmassage gibt, beispielsweise. Ich möchte ein spezielles Auto haben. Oder ich habe mit einem Fahrer, einer Fahrerin sehr gute Erlebnisse gehabt. Wenn der verfügbar ist, möchte ich die buchen. Oder
ja,
den
der
buchen.
Fährt ja vielleicht einmal quer durch Hamburg, damit er denn dahin, ja, genau, dann lohnt man sich das für ihn auch.
Genau, ne? Man kann dem Fahrgast aber ein Angebot machen und kann sagen, ja, kostet aber einen Aufpreis. Du kannst aber auch mal den Standard haben, deine Entscheidung über Fahrgast. Oder sowas wie, Babyschalen, es gibt keine gesetzliche Verpflichtung, Babyschalen im Taxi zu haben. Wenn man dem Kunden sagt, nachgefragt, und das kostet einen Aufpreis von plus 10%, wir müssen dadurch noch einen kleinen Umweg, wir haben einen logistischen Aufwand. Wenn der Kunde muss es nicht machen, aber ich kann als Taxi dem Kunden ein Angebot machen. Das heißt, ich kann ein bisschen mehr beim Thema Angebot-Wettbewerb spielen und kann dann auch überlegen, kann ich es lukrativer machen. Ich kann auch irgendwann sagen, gibt es so bestimmte Zeiten, wo ich definitiv eine Beförderungszusage machen kann, an ganz bestimmten Tagen im Jahr, wo jemand sagt, ich zahle auch gerne einen Ticken mehr, wenn ich nur weiß, ich kriege sicher mein Taxi. Könnt ihr mir das bitte zusichern? Ja, das ist schwierig. Silvester, wie immer, der typische Winner. Ja, da macht keiner. Keiner sagt, sag was zu. Aber wenn ich jemand sagen kann, kostet sich zwar 50% mehr, aber du hast es safe. Wir wollen das gar nicht bevormunden, aber wir wollen einfach dem Taxi die Option geben. Und wir werden uns in der Erprobung und im weiteren Verlauf da ja gemeinsam rantasten und sagen, wie elastisch ist der Markt, was kann man anbieten, was wird nachgefragt und wo ist auch irgendwann die Grenze erreicht. Aber das müssen wir als Behörde ja auch nicht immer vorschreiben. Und das wird der Markt am Ende zeigen. Also das ist halt eine Möglichkeit zu sagen, wir versuchen einfach so ein bisschen die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, dadurch, dass man mehr Angebote machen kann.
Ja, individuelle Zusatzleistungen, ja.
Ja, und ich glaube auch, dass hier in Hamburg fahren ja auch viele hochwertige Fahrzeuge. Man kennt es auch von früher in Großstädten. Also wenn wir auf dem Land, S-Klasse oder irgendwas eingesetzt haben, dann sind die meisten als Mietwagen unterwegs gewesen. Und in Großstädten hast du die halt oft als Taxi auch gesehen. Aber die sind halt zum Taxitarif gefahren. Wir haben dann gesagt, okay, mit dem Taxi machen wir das nicht. Dann kriegst du halt ein neutrales Auto bei uns. Und deswegen finde ich diese Option sehr gut. Weil ich glaube auch, die Nachfrage nach genau solchen Fahrzeugen ist da. Ihr habt hier hochwertige Hotels in solchen Großstädten. Da sind auch Leute, die sagen, ich möchte nicht mit dem alten Strich 8er gefahren werden, der mittlerweile auch schon wieder vielleicht interessant ist und einen Mehrpreis vielleicht generieren kann. Aber das finde ich schon gut. Und wo ich vielleicht nochmal drauf eingehen möchte, in Bezug auf Mindestlohn, dass wir manchmal vielleicht dann auch gar nicht mehr so viele Schichten draußen besetzen können. Also ich halt auf dem Land würde jetzt sagen, okay, ich gucke halt, dass ich meine Leute wirklich so einsetze, wie die Auftragslage ist. Und wenn ich merke, es ist nicht mehr so viel los, dann ziehe ich meine Aushilfen raus und dann machen die Feierabend. Weil ich glaube, auch da wird sich das echt nochmal verändern, weil die derzeitige wirtschaftliche Lage für Mindestlohn von 15 Euro für unser Gewerbe ist schon echt mega schwer. Und ich glaube, ich kann da auch für andere Gewerbebereiche überall, wo Niedriglöhne unterwegs sind, für die Gastro kann ich da, glaube ich, ganz genauso sprechen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir das hinbekommen, gerade in Bezug auf dessen, dass wir glaube ich, in der nächsten Zeit wieder sehr inflationär unterwegs sind. Das sind große Herausforderungen. Und ich glaube, da wird sich einiges verändern, weil ich höre es immer mehr von Unternehmen, dass die Wartezeit zum Teil einfach auch länger werden für die Kunden, weil wir nicht mehr so viel vielleicht präsent sind draußen, wie wir es sonst in der Vergangenheit waren.
Ja gut, das ist eine Herausforderung, vor der wir jetzt auch in Hamburg stehen. Wir haben jetzt tatsächlich auch heute schon ein erstes Auftaktgespräch mit Vermittlern und mit den Verbänden, um zu sagen, wie reagieren wir darauf, weil wir haben in Hamburg faktisch auch ein Überangebot an Taxen. Wir haben einen Beobachtungszeitraum seit Juni letzten Jahres eingeführt. Die Zahlen sinken langsam, weil niemand gibt freiwillig auf. Und das ist natürlich auch so ein bisschen die Schwäche des Taxengewerbes, dass man sagt, es ist alles in Stein gemeißelt und keiner ist der Erste, der sagt, wir müssen faktisch Kosten sparen, wir müssen das Angebot reduzieren, wir müssen irgendwo Angebot und Nachfrage irgendwo in einen Gleichklang bringen. Weil so haben wir die Situation, dass zu viele Taxen um zu wenig Fahrgäste konkurrieren. Und wir sehen das in Nächten, wenn man mal nachts auf dem Kiez guckt, es ist zugeparkt mit Taxi.
Und Sie fahren nicht.
Ganz, und wenn die Zeiten härter werden, ist auch die Akzeptanz von Regeln wird immer geringer. Und dann ist auch mein Konkurrent. Und es geht am Ende irgendwann nur noch ums nackte Überleben. Und dann spielen Regeln auch keine Rolle mehr. Dann werden Fahrgäste abgezockt, schlechte Dienstleistungen gewährt. Und das macht das Gewerbe nicht attraktiver. Das heißt, wir müssen halt gemeinsam auch mit den Vermittlern, sowohl Plattformen als auch den Genossenschaften, darüber sprechen, wie kann man faktisch die Auslastung der Fahrzeuge wieder verbessern, dass man das Angebot reduziert und vor allen Dingen, das ist auch wichtig, am Ende die Unternehmer stärkt, die gute Dienstleister sind, die wir alle wollen und da einfach auch mal guckt, und wen brauchen wir nicht, weil wir haben eine gewisse Klientel hier im Taxi in Hamburg, die braucht die Stadt nicht, die braucht der Fahrgast auch nicht, die machen nur Ärger. So, und da sind, und ich habe nur das Gefühl, da gucken alle immer auf die Behörde und sagt, die Behörde muss das alles richten. Da würde ich aber sagen, naja, die Behörde ist ein Teil und ein Partner im Spiel. Was machen denn, welche Verantwortung tragen Vermittler? Was macht der Vermittler, um zu sagen, ich schaue auch, mit wem mache ich noch mein Geschäft und wie kann ich die Marke Taxi, weil ich verdiene am Taxi. Die Vermittler verdienen am Taxi und haben
absolut
nach Auffassung der Stadt, das ist, führen wir auch Gespräche, auch mit unserer Leitung hier, dass wir sagen, wie nehmen wir die Vermittler mehr in die Verantwortung, A, für Qualität zu sorgen und einfach auch die Wirtschaftlichkeit zu verbessern, dadurch, dass einfach das Angebot reduziert wird. Und dass ich sage, ich stärke die Unternehmer, die meine starken Partner sind, die meine Marke mit vertreten. Die kriegen eine extrem hohe Auslastung hin. Alle anderen, die Mist am Markt anbieten, das sieht man ja irgendwann. Ich habe ja meine Bewertung und sehe, das sind nicht unsere Partner. Die kriegen eben nichts mehr, die fliegen bei uns raus, die wollen wir nicht. So, und da muss man natürlich auch irgendwann mal gemeinschaftlich Verantwortung übernehmen und nicht immer so, der eine zeigt auf den anderen und der muss es richten, sondern muss einfach gemeinschaftlich sagen, wie wollen wir ein Gewerbe fortentwickeln im Sinne der Unternehmen und im Sinne der Stadt und im Sinne der Fahrgäste.
Aber da hast du ja schon einen großen Einfluss drauf dann. Ja, wenn ihr das jetzt euch richtig zu Gemüte führt und sagt, okay, wir werden da auch konsequent jetzt handeln, wenn diese Qualität draußen nicht geliefert wird, sind diese Gespräche ja auch ganz wichtig.
Ja.
Ja, und es sind ja nicht nur die einzelnen Taxibetriebe, sondern wie du schon sagst, auch gerade die Plattformanbieter. Und die Qualität ist immer entscheidend. Das ist halt einfach der Punkt. Und das ist ja das, was uns, glaube ich, seit vielen Jahren auch schon anhaftet. Ja, wenn man von Taxi redet, was assoziieren die Menschen dabei? Und oftmals ist es leider der aggressive Taxifahrer, der da nicht nett ist und der vielleicht nicht so eine super Qualität liefert. Ja,
ja. Ja, ja, und das ist halt wie jeder, kennt doch jeder aus seinem Leben. Mache ich ein, zweimal schlechte Erfahrungen, dann mache ich das nicht mehr.
Bin ich raus.
Und dann sage ich eben, nee, also meine Tochter ist auch immer so eine, ich mag das mal gar nicht sagen. Die sagt immer zu mir, warum haben wir in Hamburg kein Uber? Das ist in anderen Städten läuft das super. Das wollt ihr immer nicht hören, ich weiß.
Ja.
Aber es ist am Ende so, dass es auch da dann immer Argumente gibt von Menschen, immer die jung sind, die sagen, wir sind auch Partyvolk, natürlich. So, aber im Uber ist es günstig und die sind in der Regel freundlich. Ein Taxi ist manchmal, da weiß man immer nicht so genau. Also und das, es gibt aber auch, wir wissen ja, es gibt Taxi nicht. Es gibt ganz unterschiedliche Couleur im Taxi. Es gibt wirklich ganz tolle Taxifahrer, ganz tolle Dienstleister. Und es gibt auf der anderen Seite welche, die braucht niemand hier. Es ist dann natürlich die Kunst wird sein, sagen wir mal, auch ein Schrumpfen eines Gewerbes auf eine angemessene Zeit so hinzubekommen, dass am Ende nicht der Ehrliche der Dumme ist. Das steht immer ganz oben. Und dass dann auch der gute Dienstleister der Winner ist und nicht die anderen.
Das habt ihr ja hier gelebt. Ich meine, als ihr Fiskaltaxi eingeführt habt, war das am Anfang wahrscheinlich eine sehr große Herausforderung für viele. Und deswegen freue ich mich auch auf Bundesgebietsebene, dass das jetzt bundesweit kommt und wir euch das nachmachen dürfen und können. Ich glaube, da wird sich im Gewerbe auch nochmal wirklich was verändern, dass wir auf einige wahrscheinlich verzichten können, die dann auch kein Interesse mehr auf einmal haben, als Personenbeförderer unterwegs zu sein. Ja. Ja.
Dirk, wie können Vermittlungszentralen bzw. Plattformen in die Verantwortung genommen werden, Qualität und Standards im Gewerbe zu sichern, aus deiner Sicht?
Ja, ich habe das hier eben schon mal ein bisschen angerissen, dass wir einfach auch in der Stadt der Meinung sind, dass wir hier, wenn wir städtische Mobilität sichern wollen und die Stadt eben letztendlich auch diejenigen ist, sag mal, die hier faktisch Konzession erteilt, muss man ja auch mal sagen, für Taxi, die Stadt vergibt Konzessionen, dass jemand hier eine gute Dienstleistung für Fahrgäste der Stadt anbietet.
Mhm.
So, und die Stadt ist letztendlich schon ein Akteur, aber sie ist eben nicht alleine, weil es gibt auch den Vermittler. Und ich schaue mir mal an, was mache ich denn auf anderen Vermittlungsbereichen? Was mache ich denn bei Booking.com, wenn ich ein Problem habe mit der Unterkunft? Dann wende ich mich an Booking.com und sage, das war nicht gelaufen, kümmert euch. Und die kümmern sich.
Mhm.
So, und hier hat man derzeit immer noch ein bisschen das Gefühl, dass die Vermittler sagen, naja, ich bin nur Vermittler. Und damit hört mein Job auf. Nee, das ist aber ein Ansatz, den können wir als Stadt nicht akzeptieren. Und werden das auch nicht akzeptieren. Und wir sehen das ja in anderen Bereichen. Ob wir bei den E-Scootern sehen, da hat man hier Vereinbarungen, MOUs, also Vereinbarungen getroffen, mit den Anbietern zu sagen, wir müssen hier eingreifen, wir müssen hier Standards setzen. Die dürfen nicht immer nur auf den Wegen rumrennen. Wir haben das bei den Carsharing-Flotten, mit denen wir sprechen als Stadt. Wir haben hier drei große Carsharing-Anbieter, mit denen vereinbart die Stadt Standards, auch zum Beispiel Standards zur Elektrifizierung. Da fahren mittlerweile 40% elektrisch. Und man bekommt hin, natürlich, sie sagen, ich bin ein Vermittler, aber man hat auch eine Verantwortung. Man möchte ja auch sein Geschäft weitermachen. Auch eine, sagen wir mal, Taxenvermittlungsplattform hat ja kein Interesse eigentlich daran zu sagen, wir machen faktisch unser eigenes Geschäft kaputt, dadurch, dass im Grunde das Gewerbe wegstirbt oder dass wir hier eine schlechte Dienstleistung anbieten. Das wird ja auch immer mit mir als Plattform in einem Zusammenhang gebracht, weil eigentlich sitzen wir durchaus in einem Boot. Wir werden ja häufig auch mal angegriffen dafür, dass wir sagen, wir sitzen hier mit Uber, Bolt und Freenow gleichzeitig und mit den Genossenschaften an einem Tisch, mit den Lokalen. Aber wir haben immer schon gesagt, unser Ansatz ist halt gemeinschaftlich zu denken. Und wir wissen ganz genau, dass die Plattformen auch nicht wieder verschwinden werden, mitnichten. Sondern sie werden eine große Rolle spielen in Zukunft. Wir reden vielleicht auch noch über die Frage von Automatisierung. Und niemand braucht glauben, dass man sagt, man kriegt hier Uber wieder vom Markt weg oder Bolt. Sondern sind Akteure, die da sind und mit denen muss man umgehen. Und wir, unser Ziel ist es, sag ich mal, hier Kooperation zu bauen im Sinne der Plattform, im Sinne der Unternehmer, im Sinne der Stadt. Das ist das Ziel. Wir müssen zusammen reden und wir müssen zusammen das Bestmögliche machen.
Ja, voll. Und es braucht auch für alle unterschiedlichen Akteure, finde ich, ein gemeinsames Ziel. Ein gemeinsames Ziel, das ist nämlich die Zufriedenheit der Fahrgäste. Da ist sowohl, ich glaube, das ist auch dein Herzschlag, ja, als Behörde. Das ist der Herzschlag oder kann der Herzschlag der Unternehmen sein und auch der Vermittlungszentralen. Weil wenn die Taxi-Unternehmen wegfallen, haben ja die Vermittlungszentralen irgendwann keinen Job mehr. Also es ist ja ein durchaus sehr gesunder, wie sagt man so schön, Kreislauf, wo ein gemeinsames Ziel ist und das ist die Zufriedenheit der Fahrgäste. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, das wieder so in den Mittelpunkt zu stellen.
Ja, ja. Ja genau. Und aber dann auch alle Akteure in die Verantwortung zu nehmen.
Ja, genau. Und dass die auch die Verantwortung leben. So, wenn mein Kind irgendwo Mist gemacht hat, ja, es ist dann nur, es ist einfach so, gefällt mir nicht. Und dann ist natürlich ich als Elternteil, bin dann dafür verantwortlich, dafür Sachen zu machen. Natürlich habe ich es nicht gemacht und doch liegt es in meiner Verantwortung. Ich glaube, das dürfen wir lernen. Dafür braucht es Gespräche, dafür braucht es Herzblut, dafür braucht es Bereitschaft und dafür braucht es immer wieder auch so positive Impulse für den gemeinsamen Weg einfach.
Ja, ja. Also wir können es ja auch mal an einem Beispiel ganz konkret machen. Es hat ja auch einen Grund, weshalb hier FreeNow, Uber und Bolt keine Mietwagen-Taxen ähnlich anbieten. Bis auf diese 15, die für Uber so mal aufs Alter. Das hat ja auch eine Geschichte. Und es hat auch was damit zu tun, dass man mit den Akteuren spricht und gemeinschaftlich ein Ziel definiert hat und gesagt hat, das und das ist aber der Wille der Stadt, da wollen wir hin und das wollen wir gemeinsam erreichen. Und dann kann man auch mit Plattformen sprechen, über Ziele sprechen. Wir bekommen ja mit, was in anderen Städten passiert.
Ja, allemal.
Ja, das ist halt, da beschmeißt man sich gegenseitig mit Dreck. Ja, und dann für uns ist das einfach eine totale Energieverschwendung auch, zu sagen, was kommt denn am Ende bei raus? Und wir sprechen gerade über eine Herausforderung, die unwahrscheinlich groß ist. Die Frage von betrieblicher, sag ich mal, ja, Existenzfähigkeit unter diesen Rahmenbedingungen ist eine immens wichtige Frage. Da ist immer die Frage, wie viel Kraft habe ich an, wie viele Fragen kann ich denn bewegen? Mir fehlt so manchmal ein bisschen, auch in anderen Großstädten, der Fokus auf die Zukunftsthemen. So, man hat das Gefühl, es wird ganz viel Zeit investiert in, wie betteln wir uns mit Taxi versus Mietwagen. Aber die anderen Parameter, sag mal, sei es Kostenentwicklung, sei es Automatisierung von Fahrzeugflotten, sei es neue Wettbewerber von ganz anderer Seite, da habe ich manchmal so, zumindest aufs Hamburger Warte, das Gefühl, das sind so Themen, die sind noch gar nicht so im Fokus. Hm. Und Taxi bettelt sich primär mit Mietwagen. So, das ist ja unwahrscheinlich aufwendig. Und man ist ja derzeit erstmal diskutiert über die Einführung von Mindestentgelten. Das muss ja erstmal alles kommen. Und es muss vor allen Dingen auch irgendwann alles überwacht werden. Und es muss ja auch irgendwann eine Konsequenz haben. Und wenn wir wissen, wie Prozesse hier in Deutschland ablaufen, dauert das alles viel zu lange. Und weil die Fragen für die Mehrwagenunternehmen, die stellen sich heute, jetzt.
So, und deswegen müssen wir jetzt auch handeln. Ja. Und da habt ihr natürlich hier in Hamburg eine ganz andere Historie als in vielen anderen Städten halt auch, darf man auch nicht vergessen. Und aufgrund dessen ist es hier halt regulierter und trotzdem ist es für mich ja sehr spannend zu hören, dass wir trotzdem auch massive Probleme haben.
Ja.
Und das hängt natürlich einfach mit der Anzahl zusammen, dessen, was es auf dem Markt an Taxen hier gibt und das, was an Nachfrage im Augenblick da ist. Und das passt einfach nicht überein. Zusätzlich natürlich noch mit den gestiegenen Kosten, mit denen wir seit Jahren jetzt zu kämpfen haben. Mhm. Und das macht die Sache halt für uns nicht gerade unbedingt einfacher. Mhm. Keine Frage. Was können oder was wünschst du dir denn auch von Seiten von Verbänden, die daran auch mitarbeiten können, Verbände, Politik, um genau dem entgegenzuwirken? Zu sagen, hey, ja, wir können auch diese Mehrwagenbetriebe, die wir ja auch brauchen, wir schaffen ja Arbeitsplätze. Ne? Das sind natürlich hier die große Anzahl der alleinfahrenden Unternehmer, aber natürlich auch wirklich die einfach Arbeitsplätze schaffen, ist ja für das Gesamtsystem auch eine ganz wichtige Geschichte. Was können die Verbände und die Politik aus deiner Sicht machen? Siehst du einen Ansatz
dafür?
Ja,
ich sag mal so, wir wissen ja alle, das Gewerbe krankt primär daran, dass es keine Organisation gibt. sondern es gibt, zumindest in Hamburg so, es gibt ein paar Verbände, die haben eine Handvoll Mitglieder, der Großteil ist nicht organisiert. Wir haben manchmal auch das Gefühl, dass wir als Behörde schon eine Mitverantwortung dafür haben, weil wir viel zu sehr vielleicht auch Ansprechpartner für die Unternehmen sind, sei es in Genehmigungsfragen, sei es in Fragen zum Tarif, dass man sagt, warum soll ich denn im Verband sein? Das regelt doch die Behörde immer alle schon, die macht das doch. Mhm. Aber eigentlich ist das Gewerbe in einer Situation, wo man über diese Rahmenbedingungen, die man hat, verhandeln müsste. Man müsste also sagen, es gibt ja eine ganz starke Verbandsarbeit und man muss so viel Einfluss nehmen, dass man auch Einfluss nimmt zur Frage, passt ein Mindestlohngesetz in der jetzigen Ausgestaltung für uns als Taxengewerbe oder muss es hier alternative Ansätze geben? Genauso wie die Frage vom, wie verhandle ich Löhne? Wie verhandle ich als Arbeitgeber mit meinen Arbeitnehmern die Löhne? Sind Bereitstellungszeiten am Taxenstand voll bezahlte Arbeitszeit? Muss das so sein? Aber es fehlt ja an einer Organisationsform, dass man sagt, es gibt hier Verhandlungsparteien auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite. Das ist eigentlich ein klassisches Thema. So, und da muss Gewerbe, wenn es Interessen, sag ich mal, vertreten will und auch Änderungen der Rahmenbedingungen haben will, sich viel stärker organisieren. Es ist für uns immer ein Trauerspiel, wenn es hier den größten Unternehmerverband gibt, der sagt, zu meiner Sitzung kommen 10 bis 20 Unternehmer von 1.800. Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, welches Standing und welche Power habe ich und welche Kraft habe ich hier, um auch mal Dinge zu bewegen? Ja, habe ich natürlich nicht. Wenn ich aber sage, ich habe ein organisiertes Taxengewerbe, was auch einfach für seine Rechte und Interessen mal eintritt und sie auch mal zumindest mit einer Stimme mal formuliert und sagt, das sind unsere, das brauchen wir.
Eine Stimme hast du gerade gesagt.
Ja, das gibt es aber eben nicht. So, und darum ist, du hast mich gefragt, was sollte das Gewerbe tun? Da würde ich immer sagen, organisiert euch, macht Meinungsbildung, versucht irgendwie eine Position euch zu erarbeiten und auch mal selbst zu arbeiten und sagt nicht nur, tja, das ist eben so, ich fahre halt Taxi und dann ist es das für mich. Wir müssen eben, zur Wahrheit gehört für uns ja auch, wir wissen auch, zumindest in Großstädten gibt es ein stark migrantisch geprägtes Taxengewerbe. Sowohl als auch auf Unternehmerseite, als auch auf Fahrerseite. Ich merke aber nicht, dass das irgendwo sich widerspiegelt in, sag ich mal, Strukturen von Verbänden. Und ich frage mich mal, wer erreicht eigentlich noch wen? Das ist auch für eine Frage, die wir uns immer stellen. Wie erreichen wir eigentlich den typischen Hamburger Taxenunternehmer, Taxenfahrer mit den Messages, die wir rüberbringen müssen? Ich habe das Gefühl, wir erreichen zum Teil wenige.
Woran liegt das? Was glaubst du?
Also ich glaube, das sind, sag mal, sicherlich auch sprachliche Barrieren. Das sind vielleicht auch kulturelle Barrieren. Wenn wir mit einem Informationsschreiben kommen, zwei Seiten, eng gedruckt, in deutscher Behördensprache, dann hat schon mal, dann haben selbst wir manchmal Probleme, das alles zu verstehen, was wir da geschrieben haben. Das heißt, es ist auch eine Frage, wie bekommen wir es eigentlich hin, zumindest die Unternehmer, die erreicht werden können, die einfach durch Ansprachen, durch Mitnehmen, weil am Ende ist es nur Mitnehmen, zu erreichen, dass sie sagen, welche Themen haben wir, wie platzieren wir, wie kommen wir eigentlich mit euch ins Gespräch? Ich habe immer das Gefühl für mich, wir erreichen vielleicht, sagen wir, 10-20% der Unternehmen und Fahrer. Der Rest macht vor sich hin, macht so seinen Job, wird vielleicht noch mal bei den Vermittlern erreicht, aber da registriere ich mich und dann fahre ich los. Und das ist für mich Taxi.
Und glaubst du, dass die Informationsweitergabe über die Vermittlungszentralen auch erfolgen kann, sodass die dort stärker auch mit eingebunden werden in den Prozess, weil sie ja den direkten Kontakt auch zu den Fahrern und Fahrerinnen
viel mehr halt haben? Als wir. Wir haben ja Kontakt als Genehmigungsbehörde primär zu den Unternehmern.
Ja.
Zum Fahrern haben wir so gut wie keinen Kontakt. Bei den Vermittlern ist das anders. Wir versuchen schon kooperativ mit den Vermittlern zu arbeiten. Wir wissen auch schon, dass einzelne Vermittler intensiv ja auch sprechen. Und da gibt es ja auch sogar Personal, da kann ich erscheinen. Mal nur ein Beispiel, FreeNow hat ja den Headquarter hier in Hamburg, unten an der Elbe. Und da gibt es ja auch richtig Menschen, die Betreuung mitmachen. Und das ist, man merkt, das ist ganz wichtig. So, da kann ich auch mal hinfallen, wenn ich ein Problem habe. Ich glaube, wir müssen da noch viel mehr rein. Es ist aber für uns natürlich auch immer die Frage der Kapazitäten. Behörden sind ja heute auch nicht mehr so ausgestattet. So, das heißt, man geht von Brandherd zu Brandherd. Man versucht noch das Wichtigste zu machen. Aber wir sehen das wie im Taxi, wie in allen Wirtschaftsbereichen. Auch die Behörde hat kein Personal mehr. Das heißt, man muss ja auch Prios setzen. Aber wir müssen eigentlich, um zu erreichen, da auch da noch mal viel stärker in die Kommunikation reingehen und sagen, das sind so die Ziele, da wollen wir hin. Und ladet ihr auch mal Leute ein. Vielleicht müssen wir noch häufiger dann auch mal vor Ort sein. Wobei auch mal die Frage ist, das können wir nicht. Wir können es auch nicht klonen. So, aber ich glaube, wir müssen erreichen.
Politik, und ihr macht ja schon viel
hier. Ja, aber es reicht ja auch nicht, merken wir ja auch. Du sagst ja zu Recht, Hamburg ist mitnichten eine Insel der Glückseligkeit hier. Ist es nicht. Mhm. Weil am Ende schlagen die auch da wieder Zahlen, Daten, Fakten in der Unternehmensführung, in der Nachfrage. Und natürlich auch, wen ziehe ich denn an als Fahrer? Und wir haben auch das Thema, wer ist hier als Fahrer? Wir haben das Thema kleine Fachkunde noch irgendwie auf der Uhr. Wer fährt hier Taxi? Ja, das sind Leute, die haben noch nie irgendwie was davon gehört. Und die werden auf die Leute losgelassen, sprechen vielleicht nicht deren Sprache, können sich gar nicht verständigen. Das haben wir aber nicht nur im Taxi. Das haben wir auch in Bussen. Da fahren auch teilweise bei uns Busfahrer bei den öffentlichen Verkehrsunternehmen, die auch ein Problem haben mit der deutschen Sprache, weil man einfach froh ist, überhaupt jemanden zu haben,
der sie noch macht. Bewegt, damit überhaupt noch jemand kommt
und sich abholt. Ja. Genau, und dem kann ich aber nicht gleich sagen, du sprichst schlecht Deutsch, geh wieder nach Hause, sondern ich muss eigentlich sagen, ich bin eigentlich froh, dass derjenige da ist. Und es kann ja trotzdem ein sehr guter Dienstleister sein. Muss man natürlich da auch irgendwie mich weiter qualifizieren. Das gelingt ja dann auch irgendwann.
Aber es ist wirklich eine neue Herausforderung. Es ist
ganz neue Herausforderung für uns alle. Für uns alle. Da sind wir beim Integrationsthema irgendwann, dass wir sagen, wie integriere ich Menschen mit einem anderen Sprachhintergrund, mit einem anderen kulturellen Hintergrund, wie ziehe ich die auf unsere Seite oder lasse ich sie einfach vor sich hin machen und dann wundert man sich, dass es Parallelwelten gibt. Ja, aber das ist jetzt nicht unser Thema, glücklicherweise.
Ja, absolut. Und du merkst ja auch, das ist ja ein sehr vielschichtiges Thema, wo wir einfach, es gibt so viele Ansatzpunkte. Ich glaube, Kommunikation ist wichtig. Ich glaube, dass alle in einem Boot sich auch sitzend fühlen. Ja, nicht nur in einem Boot sitzen, sondern auch diese Zugehörigkeit haben und dass es ein gemeinsames Ziel gibt. Das ist, glaube ich, wichtig für all die Dinge, die ja auch noch passieren dürfen. Und dann braucht es natürlich auch die engagierten Unternehmerinnen, Unternehmer und auch die Fahrmitarbeitenden, die letztendlich dann dort auch mitmachen. Dirk, wir haben so viele Fragen noch und ich würde jetzt tatsächlich für heute, für das Interview, wir kommen ja gerne wieder vorbei, nochmal mit dir darüber sprechen, droht uns eine Rückkehr zu den Verhältnissen der 70er Jahren mit einer großen Zahl von Einwagenunternehmen? Und wäre das die einzige Überlebensmöglichkeit in der aktuellen Lage in Bezug auf die Themen, die wir jetzt schon besprochen haben?
Ich würde sagen, eindeutig ja. Wenn sich die Rahmenbedingungen so verändern und man hier auf, sag mal, Mindestlohngesetz und Arbeitszeiten guckt und guckt, was am Markt derzeit möglich ist, dann ist das womöglich auch eine Organisationsform, die einzig noch mögliche ist. Das muss man aber nicht zwingend nur schlecht finden. Das hat natürlich immer einen anderen Hintergrund, aber wir sehen natürlich auch, wenn man mal bei dem Thema Service und Qualität hängt, dass in der Regel der Unternehmer weniger Probleme macht und der bessere Dienstleister ist als das Fahrpersonal. Das will ich jetzt nicht pauschal sagen. Es gibt auch ganz mega tolle Taxenfahrerinnen und Taxenfahrer. Aber man kann hier durchaus mal sehen und kann sagen, mit wem haben wir denn die meisten Probleme in der Stadt? Das ist nicht in der Regel der Unternehmer, weil der Unternehmer sagt ja auch immer, mein Auto, meine Dienstleistung, meine Existenz, mein Kunde und bemüht sich.
Die Identifikation ist eine
ganz
andere.
Darum ist es, finde ich, also ich würde auch mal sagen, da sind wir jetzt auch noch nicht ganz am Ende der Denke. Das muss man mal auch eine Folgenabwägung machen. Aber am Ende diktiert es auch ein wenig die Rahmenbedingungen, was ist dann noch machbar, was ist möglich. Und dann kann man versuchen, das auch noch in möglichst gute Bahn zu halten. Und es muss per se nicht gerade ein Problem sein. Es kann auch eine Lösung sein. Wie gesagt, in Stuttgart scheint es heute schon so zu sein. Und ich meine irgendwo gerade eine, gab es doch eine Umfrage, ich meine das von FreeNow Europa, welche Städte fallen durch besondere Dienstleistungen auf. Und ich meine, da war Stuttgart genannt mit einem, und auch noch zwei, drei andere, mit einer sehr hohen, guten Kundenbewertung.
Da müssen wir hin.
Das gucken Hamburg wir uns an. War genannt mit einem sehr grünen Angebot, einem hohen Angebot an emissionsfrei und sehr ruhigen, modernen Taxen.
Ja.
So, wir waren aber nicht genannt unter den Top bei der Zufriedenheit der Kunden.
Nochmal, um so zu gucken. Ja, und das haben wir das letzte Mal ja auch schon mal besprochen. Ja. Und ich glaube, also ich bin hier selber in Hamburg jetzt schon oft auch mit dem Taxi mitgefahren. Ich habe hier echt auch richtig tolle Chauffeure, die nicht die Unternehmer waren, kennengelernt. Aber das sind halt auch Menschen, die das mit Leib und Seele machen. Das ist für die echt eine Berufung. Und die findest du in allen Städten. Also die haben wir schon. Natürlich sehen wir immer mehr die, die unangenehm auffallen, ja, wo ich das Navi einstellen muss, der sich nicht mit mir vielleicht richtig verständigen kann, der sich nicht auskennt, der nicht der Dienstleister ist, der nicht so aussteigt, wie wir es uns alle wünschen. Und damit werden wir uns wahrscheinlich immer wieder auseinandersetzen müssen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir was verändern können. Auch gerade was mit KI angeht, auch mit den ganzen Möglichkeiten, mit Videos vielleicht den Menschen diese Dienstleistung näher zu bringen. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Wir arbeiten jedenfalls zusammen daran, würde ich sagen, an dieser Stelle hier auch. Und ja, danke für den Einblick mal wieder nach Hamburg. Genau. Und ja, jetzt auch nochmal zu sagen, die Insel der Glückseligen, auch hier gibt es ein paar. Nach dem Berg kommt immer ein Tal in der Regel. Und jetzt sind wir auch gerade hier vielleicht mal in einem Tal. Und jetzt gucken wir, dass wir wieder auf den Berg hochkommen. Und ja, vielen, vielen Dank für deine ganzen Aussagen.
Ja, gerne. Und für die Einblicke, gerne. Für dein Herzblut, auch fürs Taxigewerbe. Ich finde, es ist schon auch besonders, jemand in der Behörde zu haben, der mit so viel Leidenschaft dort auch die Menschen sieht, sie versteht und sie einfach auch begleitet. Und das ist halt in guten wie in schlechten Zeiten, ja. Also tatsächlich auch zu sagen, und wir gehen jetzt auch die schlechten Zeiten miteinander und gucken einfach, was wir daraus lernen können, was wir daraus verändern können, was es daraus auch für neue Wege und Möglichkeiten gibt.
Und es gibt so viele Angebote, also Leute, die dich haben wollen, ja, die uns ansprechen.
Sagt, das glaube ich aber nicht.
Bring den Dirk Ritter mit hier, damit wir hier in der Stadt mal ein bisschen aufräumen. Doch, das ist wirklich so. Das ist
cool. Wir sind aber nicht jetzt per se nur die Kahlschlagmacher und die Aufräumer, sondern es geht ja eher darum zu sagen.
Ergebnis zählt.
Ja, und wir sind letztendlich auch Bürger dieser Stadt hier und erleben das ja auch. Und ich erlebe natürlich auch, ich habe eben das Glück oder das Pech, glaube ich, habe ich schon mal erzählt. Ihr seht das ja hier, ich sitze auf dem Flur, wo die Taxenunternehmer reingehen. Und man merkt natürlich. Die Stimmung, aber man sieht eben auch, da sind ja auch durchaus viele Unternehmer bei, das sind wirklich gute Typen, mit denen es auch einfach Spaß macht. Und da hat man natürlich, sag mal, über den reinen Job raus schon irgendwo auch das Gefühl, man hat irgendwie eine Verantwortung. Man kann nicht, so, hab das ja schon mal gesagt, normalerweise wechselt man in der Behörde regelmäßig die Jobs. Das kann ich jetzt irgendwie emotional, das hört sich jetzt total doof an, aber geht irgendwie gar nicht mehr, weil man natürlich sagt, wir sind gerade auch in einer schwierigen Zeit. Und jetzt zu sagen, lieber Unternehmer, wir haben ja irgendwie über 20 Jahre irgendwie auch uns, haben wir durch Dinge gemeinsam bewegt, aber jetzt gerade mal eine Krisenzeit, schlagen uns alle in die Büsche und sehen mal zu, das kann man nicht machen, ja. Und darum ist das natürlich schon so. Also wir merken allerdings auch, es gibt auch Unternehmer, die sich verabschieden, die wirklich gute Partner für uns waren. Das ist schon schwierig. Aber es gibt eben auch viele, mit denen man halt auch gerne zusammenarbeitet. So, ne?
Voll schön. Was ist dein Wunsch fürs Taxigewerbe, Dirk? So als letzte Frage an dich, als letzte Möglichkeit nochmal auch zu sagen, hey Leute, das wünsche ich mir.
Ich würde immer sagen, sehe den Fahrgast nicht als deinen Feind, sondern als deinen Kunden und bemühe dich einfach viel mehr und hab, und sorry, an viele Unternehmer, denkt bitte auch ein bisschen mehr, nicht nur an, sag ich mal, kurzfristig ein bisschen Geld, sondern ihr seid immer ein Unternehmer, ihr habt eine Verantwortung. Und der Fisch stinkt meist vom Kopf. Wenn ihr als Unternehmer eurem Fahrpersonal nicht vorlebt, was man irgendwie macht, wenn ihr Deals macht, wenn ihr schmutzige Deals macht, erwartet nicht, dass euer Personal das nicht auch mit den Fahrgästen macht. Ihr lebt es vor. Wenn ihr es gut vorlebt, werden eure Fahrer auch sagen, oh, wir haben einen Anspruch an uns, wir sind ein guter Dienstleister. Wenn ihr nur mit Manipulation arbeitet, Schlechtes anbietet, dann ist euer Fahrer bestimmt auch kein guter Dienstleister. Das wäre so etwas auch mal ins Taxen, wenn wir mal ein bisschen Nabelschau machen. Machen wir in der Behörde auch immer. Wir müssen uns auch immer überprüfen, was machen wir hier richtig und was machen wir falsch. Das wünschten wir uns manchmal auch mehr von den Taxenunternehmen.
Okay, also sei das inspirierende Vorbild, was du dir selber gewünscht hast.
Das muss ich kurz drüber nachdenken, was das bedeutet. Okay.
kleine Aufgabe für heute Nachmittag. Dann.
Okay. Danke. Okay.
Dann sagen wir ganz herzlichen Dank an dieser Stelle.
Gerne.
Und ja, bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Auch für euch. Danke fürs Zuhören, fürs Dankeschön. Zuschauen und Horido.